Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallo.
Ja, Sonja, es ist wieder soweit. Die Skisprung-Saison 2022-23 ist leider zu Ende. Wir blicken aber auf eine sehr, sehr lange und sehr, sehr ereignisreiche Saison zurück. Und vor allem bei den Frauen ist wirklich so einiges auch Spektakuläres passiert.
Absolut. Die Frauen haben dieses Jahr, finde ich, eine ihrer besten, wie nennt man das? Saisonen gesprungen. Also man merkt inzwischen, wie sehr sich die Frauen den Männern auch jetzt endlich angleichen dürfen, ja, im Rahmen dessen, was ihnen die FIS zur Verfügung stellt sozusagen. Und wir haben eine super spektakuläre Saison gesehen, die unheimlich spannend war und die gespickt war von wirklich hochklassigem Sport und echt guter Qualität. Es war super spannend und fast noch ein bisschen mehr sogar wie bei den Herren, muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, genau, weil es war wirklich ziemlich ausgeglichen, was es gerade vorne anging. Also gerade Eva Pinkelnick und Katharina Althaus. Pinkelnick hatte 6 Siege, Katharina Althaus 7 Siege. Also es hat sich sehr, sehr ausgeglichen. Also es war vorne richtig, richtig eng. Und das hat es letztendlich auch spannend gemacht bis zum Schluss, muss man sagen. Und das war bei den Männern, werden wir später sehen, nicht so, dass das so ausgeglichen war.
Da hat sich irgendwann mal gedreht dann. Da ist die Saison ja ein bisschen anders gestartet, aber da kommen wir nachher dazu. Ja, also wie du schon sagst, Katharina Althaus und Eva Pinkelnick haben sich da wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Aber nicht nur die beiden, sondern auch dann mit Emma Klinitz und Anna-Odine Ström waren 2 noch hinten dran, die ebenfalls wirklich ganz hochklassig gesprungen sind und auch nur im Endstand 3 Punkte auseinander lagen. Also es ist unheimlich knapp. Danach hat sich dann auch schon eine Lücke aufgetan. Das ist interessanterweise bei den Herren ähnlich, aber auch da kommen wir später noch dazu. Man sieht jetzt natürlich auch, also das haben wir ja jetzt alle mitbekommen, in dieser Saison haben die Damen einfach auch mehr Möglichkeiten bekommen. Sie haben mehr Sprünge bekommen, also mehr Wettkämpfe. Andere Wettkämpfe, also unter anderem auch das Skifliegen. Und es ist ja immer so dieses, also ich sag mal so, es wird einem immer so eingetrichtert. Ja, aber wir müssen jetzt mal gucken, ob das auch wirklich klappt oder ob die das halten können. Und du stehst am Ende der Saison da und denkst, Alter, was habt ihr denn alle? Das lief bombenmäßig. Es gab keinen Ausreißer. Es gab keinen Wettbewerb, wo man sagen kann, ach du lieber Gott, was ist denn das für eine schlechte Geschichte gewesen? Also diese ganzen Vorurteile und diese ganze Angstmacherei bestätigt sich in keinster Weise.
Überhaupt nicht. Also es hat ja schon angefangen mit Willingen, dass es gehießen hat, ja, jetzt endlich mal Willingen auf der größten auf der größten Großschanze, die es gibt und so weiter. Oh, das alles so funktioniert und die springen ja dann über 150 Meter und oh, und was ist passiert? Nichts ist passiert. Ist keiner schwer gestürzt, es ist nichts passiert. Und genauso beim Skifliegen in Vickersund, die hatten traumhafte Bedingungen. Es war alles in Ordnung, es war ein spektakulärer Tag mit sehr viel Gänsehaut, mit sehr viel Geschichte, Schreiben und so weiter und alles war gut.
Ja, es war alles gut, es war natürlich
das Problem.
Genau, es war natürlich ein anderes Feeling, weil man hat ja nur 15 Frauen gelassen. Insofern ist es natürlich ein anderer Wettbewerb, aber da können die ja nichts dafür, sondern wenn die FIS den Rahmen einfach plötzlich ganz anders gestaltet, als man es gewohnt ist, hat man natürlich auch einen anderes Feeling für den Wettkampf. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ich glaube, darüber kann man durchaus diskutieren und es ist auch nachvollziehbar, dass die FIS sagt, wir wollen erstmal nur eine kleinere Charge an Springerinnen dort, damit jetzt aus Sicherheitsgründen. Andererseits kann man natürlich sagen, ja, aber was ist denn mit den Männern, mit den jungen Männern, ja, die eben auch irgendwann muss jeder zum allerersten Mal von der Flugschanze runter. Und für jeden ist es gefährlich und für jeden ist es irgendwie eine Herausforderung und der erste Flug von jedem ist nicht gut. Also all diese Dinge passieren ja unabhängig vom Geschlecht. Ob man das jetzt bei den Frauen so hervorheben muss und bei den Herren nicht, da kann man jetzt auch drüber streiten irgendwie. Aber alles in allem ist der Wettbewerb super abgelaufen.
Genau. Ja, es gibt, das müssen wir auch beide, denke ich, sagen, Pro und Kontras für diese 15. Also ich kann beide Seiten verstehen, weil jemand, der, sage ich jetzt mal, in den Top, keine Ahnung wo ist, viele haben ja auch gesagt, sie wollen nicht springen, sie fühlen sich nicht bereit zu fliegen. Sie fühlen sich nicht bereit zu fliegen. Das finde ich dann auch okay, wenn sie sich nicht bereit fühlen, dann brauchen sie auch nicht zu starten. Aber auf der anderen Seite, das Kontra dazu, klar, wie du sagst, wieso gibt's diese Diskussion nicht bei den Männern, wenn plötzlich ein, sag ich jetzt mal, Justin Lisso mit seinen keine Ahnung wie vielen Jahren das erste Mal von der Skiflugschanze springt, macht sich auch keiner Sorgen drum, was passiert. Also er springt dann halt einfach oder er fliegt dann halt einfach. Kann man definitiv zur Diskussion stellen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob das jetzt einfach mal eine Probe war, nur 15 Springerinnen fliegen zu lassen. Ich sag die ganze Zeit springen, fliegen zu lassen. Oder ob sie es jetzt immer so machen. Also auch nächste Saison dann immer nur beim Skifliegen letztendlich 15 Frauen an den Start gehen lassen.
Ja, wir werden sehen. Ne? Es hat sich bis jetzt, glaube ich, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe, jemand geäußert. Allerdings kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich denke schon, dass die anderen, die mitmachen wollen, aber nicht können, weil sie vielleicht einfach auf Platz 17 sind, dass die irgendwann schon denen dann auch aufs Dach steigen werden. Ja. Aber auch hier sieht man, da frage ich mich schon, warum kommt denn da hinterher nicht von der FISMA irgendeine Ansage? Warum stellt sich denn keiner mal hin und sagt, Menschenskinder, das ist ja super gelaufen, das war ja Bombe, nächstes Jahr machen wir das mit 30. Oder mit 40. Bei den Herren gibt es ja auch ein verkleinertes Starterfeld. Aber da sind es, glaube ich, am Ende 40 und dann im zweiten Durchgang 30. Ne? So.
Genau.
Also man hört irgendwie gar nichts. Man hat das ja auch schon gesehen mit Yuki Ito, die eigentlich ja nicht hätte springen dürfen, weil sie ja vorher disqualifiziert wurde und dann in der Raw disqualifiziert wurde und dann hinterher 19. irgendwie war, wo ja dann auch Esma irgendwie ein riesen Tamtam war und man sich dafür einsetzen musste, dass sie doch fliegen darf. Und das ist ja alles irgendwie auch albern. Also.
Ja. Ist es auch, definitiv. Ja. Aber es hat sich ja auch generell keiner dazu geäußert.
Ja.
Die FIS hat doch nicht gesagt, das war jetzt super. Das machen wir nächstes Jahr wieder. Wir sind bereit. Sondern, also zumindest mal habe ich nichts davon mitbekommen, dass sie irgendwie auch mal was Positives gesagt haben, oder?
Also ich habe auch nichts davon mitbekommen. Insofern. Also wenn sie es gemacht haben, haben sie zumindest nicht so kommuniziert, dass es einem jetzt irgendwie gegen die Schädeldecke geflogen ist, sondern sie haben einfach dann das vielleicht, man muss dazu auch sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen die Organisation insgesamt. Shika Yoshida ist jetzt auch in den letzten Jahren nicht als einer aufgetreten, die sich jetzt da vorne hinstellt und Mund groß aufmacht, sage ich mal. Also das Pendant zu Sandro Pertile, damals Walter Hofer, sie ist ja schon lange dabei. Von ihr hört man relativ selten mal irgendetwas generell, ich weiß auch nicht, insofern. Aber gut, wollen wir es mal festhalten, dass das ein sehr, sehr guter Wettkampf gewesen ist in Vikersund oder diese gesamte Skifluggeschichte sich hervorragend dargestellt hat. Wir hatten aber ja nicht nur das, sondern auch die Weltmeisterschaft, wir hatten die Silvestertournee, die ja immer noch nur eine Silvestertournee ist und eben ein wirklich sehr spannendes Rennen um den Gesamtweltcup der Damen.
Oh ja, also die Silvestertournee war ja, das war jetzt die zweite Ausgabe dieses Jahr. Und da hat sich eine halt mal wieder sehr, sehr hervorgetan, nämlich Eva Pinkelnick, die einfach 3 der 4 Springen gewonnen hat.
Mhm.
Hätte fast ihre Vier-Schanzentournee alle 4 Springen gewonnen, wenn da nicht Anna und Dines Ström gewesen wäre, die es dann in Lubno am ersten Tag ihr so ein bisschen streitig gemacht hat. Aber auch da sieht man halt, dass das dem Ganzen überhaupt nichts nachsteht, auch wenn es leider Gottes nicht die richtige Vierschanzentournee ist, aber die Silvestertournee war auch gespickt mit sehr viel Spannung, mit sehr viel Kampf und so weiter. Also jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, der nächste Schritt könnte jetzt dann mal geebnet werden für die richtige Vierschanzentournee.
Ja, muss jetzt auch. Also wenn es jetzt nicht langsam mal losgeht, aber da stellt sich ja momentan immer noch der Stand der Dinge anscheinend immer noch der österreichische Skiverband irgendwie quer, der da nicht so richtig jetzt um die Ecke kommt damit, wo es jetzt lang gehen soll mit den 2 Standorten. Ja, wir haben ja jetzt auch schon Rückmeldungen bekommen, ob es nicht Sinn machen würde zu sagen, man macht quasi die Vierschanzentournee als Vierschanzentournee, aber eben auf anderen Schanzen. Auch darüber kann man sicher diskutieren. Wir haben es ja, glaube ich, auch schon mal gehabt in unserer Folge über die Vierschanzentournee der Frauen.
Ja.
Das Produkt Vierschanzentournee ist eben nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, sondern es ist eben genau das, ein Produkt, es ist eine Marke. Und diese Marke muss man den Frauen zugänglich machen. Und wenn das bedeutet, dass das an diesen vier Standorten stattfindet, dann muss man diese vier Standorte, weil das ist nun mal so sehr mit diesen vier Standorten verbunden. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie man das voneinander trennen soll. Und ich kann mir auch nicht, also ich sehe es auch nicht ein irgendwo.
Weil es dann halt auch einfach nicht die Vierschanzentournee ist. Also sonst könntest du
Ja.
ja auch die Silvestertournee Vierschanzentournee nennen. Gut, das ist eine Zweischanzentournee, weil sie es irgendwie nur an zwei Standpunkten machen oder zwei Standorten machen. Aber die Vierschanzentournee sind diese vier Orte. Wenn man jetzt auch sagen würde, okay, auch bei den Männern, wenn man plötzlich Innsbruck rausnehmen würde, weil man merkt, Innsbruck war in den letzten Jahren schwierig. Man macht jetzt Villach rein oder so. Sorry, aber das ist auch da. Es ist dann nicht mehr die Vierschanzentournee, die wir über wie viele Jahre? 60 Jahre? Über 60
70.
Vierschanzentourneen hatten wir? 70 sogar? Ja, stimmt, 70 sogar. Oh Gott,
Ja,
ich bin
70.
in 2000 wo auch immer hängen geblieben. Es ist halt dann plötzlich zu wechseln und zu sagen, man holt jetzt Villach statt Innsbruck. Es ist nicht die Vierschanzentournee. Und so ist es für mich. Es ist, ja, man kann es an vier anderen Standorten machen, aber dann kann man es nicht mehr Vierschanzentournee nennen. Also doch, es ist eine Vierschanzentournee, aber nicht die
Die,
Vierschanzentournee.
genau. Ja, oder man müsste halt hergehen vielleicht und das ganze Konzept insgesamt ein bisschen erweitern, aber dann eben auch für die Männer. Und sich halt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vier andere Schanzen noch mit aussuchen. Und das dann so im Wechsel halt vielleicht irgendwie durchziehen, dass dann die Frauen einer in einem Jahr auf den klassischen Anlagen springen und die Männer dann auf den zweiten
Anderen vier.
sozusagen oder umgekehrt oder so. Aber auch das ist ja, es geht ja eigentlich nur um Terminfindung und so wie es der DSV geregelt hat oder sich überlegt hat zu sagen, wir tauschen das einfach. Ja, also dass wir halt an dem quasi dann quasi in Garmisch starten und dann nach Oberstdorf gehen, das wäre ja jetzt vielleicht gar nicht mal so komplex, das in Österreich auch umzusetzen. Keine Ahnung, wir müssen mal abwarten, wie es da weitergeht. Diese Debatte ist noch lange nicht zu Ende und
Nein.
es muss eine Entscheidung geben und zwar relativ bald, weil, und das finde ich super, die Frauen jetzt langsam auch nicht mehr die Füße stillhalten. Jetzt der Druck ist im Kessel und irgendwann muss die FIS auch reagieren. Das hat man ja in dieser Saison auch gesehen, weil ihnen langsam die Argumente ausgehen. Also haben wir ja jetzt auch mit dem Skifliegen, ich meine, das Skifliegen war ja so ein bisschen die letzte Bastion. Die FIS immer noch als, ah, das geht nicht, das ist alles irgendwie körperliche Unterschiede, bla bla bla. Ja, und es hat sich ja auch in Luft aufgelöst, letztlich. Ja, also, oder haben wir irgendeine, die schwere körperliche Schäden davongetragen hat? Nee, haben wir nicht. So, also
Nee.
auch das zieht nicht mehr als Argument. Die haben eigentlich keine Argumente mehr in der Hand, warum sie die Frauen die ganze Zeit immer noch schlechter behandeln.
Ja, irgendwie bleiben sie dann, anstatt dann dagegen zu diskutieren, also in eine Diskussion zu gehen, bleiben sie dann halt eher still und sagen einfach gar nichts mehr dazu. Deswegen ist
Ja.
eigentlich auch irgendwie ein falscher Ansatz. Aber ich finde es gut, dass die Saison jetzt auch wieder gezeigt hat, wie spannend alles ist. Also, dass die Frauen halt einfach, das sind keine langweiligen Wettbewerbe, wo die einfach mal so ein bisschen hin und her springen und sich das sogar auf einer Kleinschanze so weit oder so verteilt, dass die erste 20 Meter weiter springt als alle anderen. Nein, es ist wirklich
Ja.
sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend. Und es ist jetzt wirklich wieder gezeigt worden, die Frauen stehen den Männern in nichts nach. Außer sie werden von der FIS zum Beispiel gebremst, ausgebremst.
Genau.
Deswegen hoffe ich, dass auch der öffentliche Druck einfach nicht nur von den Springerinnen, sondern auch von den Fans und so weiter so ein bisschen wächst. Weil auch die Fans es, glaube ich, jetzt in der Saison akzeptiert haben, nenne ich es jetzt mal, dass Frauen und Männer wirklich gleich sind. Und dass auch Wettbewerbe wie Titisee Neustadt oder Willingen, wo beide Geschlechter teilgenommen haben, einfach unglaublich geil waren und dass man das auch für die nächste Zeit einfach so haben will, dass beides stattfindet, sogar an, vielleicht an den gleichen Orten wie auch bei der Vierschanzentournee und es einfach eine geile Party ist, sage ich es jetzt mal.
Ja, vor allen Dingen die Deutschen, nicht nur die Fans, sondern auch der DSV sollte da sich jetzt in eine Vorreiterrolle noch mehr begeben, ähnlich wie wir es bei den von den Norwegern bei den Herren kennen. Und zwar einfach aus dem Grund, sie haben sehr viel, ja, wie soll man sagen, sie haben sehr viel Aufmerksamkeit insgesamt, also sie haben ein Standing, mhm, ja, als Verband. Und wir haben ja jetzt auch wirklich mehr als überdeutlich gesehen, dass es dem Sport als solchem ja auch gut tut. Also das, ja, Deutsche, also wenn man mal die Frauen jetzt als Einzel betrachtet, in Anführungsstrichen, das ist das Geschlecht, bei dem die Deutschen sehr weit vorne sind, anders als, ja, bei den Herren. Wir diskutieren die ganze Saison lang darüber, dass bei Karl Geiger und Markus Eisenbichler ja gerade der Wurm drinne ist und sehen überhaupt nicht, wo sehe ich denn in der öffentlichen Diskussion, was für eine Leistung Katharina Althaus und auch Selina Freitag in dieser Saison abgeliefert haben, was das deutsche Team abgeliefert hat insgesamt, was da für eine wahnsinnig gute Arbeit geleistet wurde, all die Jahre von Andreas Bauer und jetzt auch von Maxi Mechler auch weitergeführt wird. Wo sehe ich das denn in der medialen Darstellung? Da muss der DSV wirklich jetzt mal die Zügel in die Hand nehmen, muss mal vorangehen und muss mal ganz klar und deutlich sagen, so, wir sind jetzt hier die Vorreiter und wir setzen uns jetzt mal endlich dafür ein, dass das läuft, weil das kommt denen nämlich auch zugute.
Ja, definitiv. Also gerade, wenn man sieht, dass Aushängeschilder, Katharina Althaus ist das beste Aushängeschild, das man sich vorstellen kann. Diese ja. Frau ist einfach eine unglaublich sympathische Frau, eine super Sportlerin, die als Aushängeschild über alles strahlt. Einfach, ja. Ey, nutzt das wirklich, weil jedes Mal, wenn ich die im Fernsehen sehe und sie strahlt, dann strahle ich, egal wie es mir geht, ich strahle mit, weil diese Frau einfach eine unglaubliche Ausstrahlung und unglaublich toll einfach ist. Die kannst du überall hinstellen und für den Sport Werbung machen lassen. Die brennt auch dafür und so weiter. Deswegen, ja, wie du sagst, hoffentlich kapiert der DSV das auch. Sie sind ja auf einem guten Weg. Das muss man ja wirklich sagen.
Absolut. Gut, gehen wir mal ein bisschen die Fakten durch. Jetzt haben wir unsere ganzen Emotionen mal rausgelassen. Jetzt gehen wir mal die Fakten durch. Also, wir haben Eva Pinkelnik, die den Gesamtweltcup gewonnen hat. Wahnsinnsleistung abgeliefert. Ich finde es auch wirklich erstaunlich. Die Frau, die ist auch wirklich zäh. Also die kriegst du auch nicht klein. Ja, wenn man überlegt, dass sie noch vor gar nicht langer Zeit wirklich eine sehr, sehr schwere Verletzung hatte mit dem Milzriss, meine ich, ne, und operiert werden musste und das alles echt nicht gut lief und sie ja auch sehr spät erst zum Skispringen dazugekommen ist und jetzt steht sie da oben und holt den Gesamtweltcup ab. Also die Österreicherinnen das sind schon Maschinen. Also wir haben ja auch mal über Dani Iraschke-Stolz geredet, die ist ja genauso und ich weiß nicht, wo die diese Leute immer hernehmen, aber wirklich Respekt, also absolut.
Ja.
Dann haben wir mit Ema Klinec die Slowenin auf Platz 3. Die Sloweninnen haben so ein bisschen Pech gehabt, dass sie auch mit der Verletzung von Urša Bukartaj eine ihrer ganz Großen, sag ich jetzt mal, verloren haben. Nika Krishna auf Platz 9, würde ich jetzt fast mal sagen, hat nicht so ganz die Erwartung erfüllt, auch wenn natürlich Platz 9 trotzdem super ist. Anna Odine Ström, finde ich, haben die Norwegerinnen jetzt eine, die so ein bisschen auch in die Fußstapfen von der großen Maren Lundby treten kann. Ja, das sind riesige Fußstapfen, also da passt jetzt nicht so schnell einer rein, aber auch sie hat wirklich eine wahnsinnig stabile Leistung abgeliefert und wie wir ja schon gesagt haben, hat sie sich ja ein super Kopf-an-Kopf-Rennen mit Eva Pinkelnik über die Silvestertournee geliefert. Auf Platz 5 folgt besagte Selina Freitag, die wirklich abgerissen hat in diesem Jahr und auch die ist, wie du schon gesagt hast, ähnlich wie Katharina Althaus, einfach so herzerfrischend liebenswert. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist wirklich ein Traum, da zuzuschauen.
Auf jeden Fall. Also es sind wirklich zwei Sympathieträgerinnen, muss man wirklich sagen. Also alle im deutschen Frauenteam sind wirklich tolle Frauen, die super sympathisch sind. Aber gerade die beiden, auch die Emotionen, die man beim Mixed-Team-Wettbewerb bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, ach man, es war toll, man hätte mitweinen können. Deswegen Es war wirklich, wirklich toll. Also mich wundert's. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass Maren Lyndby jetzt nicht mehr mit dabei ist und was wohl mit dem norwegischen Frauenskispringen passiert, wo keiner dahinter ist? Und jetzt müssen wir schauen, dass sogar zwei sehr, sehr weit vorne sind und eine Maren Lyndby sehr, sehr gut kompensieren können. Das ist für mich eine Überraschung, muss ich sagen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie so schnell zwei Vorfliegerinnen, Vorspringerinnen haben, die Maren Lyndby kompensieren können.
Das ist richtig, da gebe ich dir recht, denn Silje Opseth hat ja auch eine hervorragende Leistung geliefert, ist im Gesamtweltcup auf Platz 7 gelandet. Ich hätte das auch nicht unbedingt so erwartet. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass natürlich Maren Lyndby einfach auch so ein bisschen über allem stand.
Ja.
Ja, und dann der Fokus einfach auch so sehr auf ihr liegt, dass man das von den anderen, das ist halt auch sch schwierig, wenn du im Team so eine Granate hast, die. Ja, da stinkst du ja null ab daneben. Das geht ja gar nicht anders letztendlich, ja. Aber ja, ich finde es super, dass das norwegische Team hier auch wirklich sich angeglichen hat.
Auf
Ich
jeden
weiß gar nicht,
Fall.
wir hatten es, glaube ich, auch schon mal erzählt, ne, dass es in Norwegen ohnehin auch noch mal intern quasi alles ein bisschen anders geregelt wird, auch was so Preisgelder und sowas angeht. Das heißt, die Frauen haben da auch noch mal eine ganz andere Förderung. Und ja, es wird sich über die Jahre jetzt zeigen, inwieweit sich das auswirkt, aber es wird sich sicherlich auswirken.
Auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, dass die Norwegerinnen im Nations Cup Standing auf Platz 3 liegen, noch vor Slowenien, das hätte man Anfang der Saison auch nicht gedacht, dass Norwegen drittstärkste Nation bei den Frauen ist. Hätte ich auf gar keinen Fall drauf gewettet, dass sie Dritte werden.
Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Gerade wegen Slowenien, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wie gesagt, bei den Sloweninnen ist es nicht ganz so super gelaufen dieses Jahr, wie man es vielleicht erhofft hatte. Ist ein bisschen Pech auch dazu gekommen. Die Japanerin auf Platz 5 insgesamt. Ich finde immer wieder erstaunlich, wie Nationen wie Kanada, Frankreich, Italien, die bei den Herren, gerade Kanada, einfach eigentlich gar keine wirkliche Rolle spielen. Jetzt so, wenn man mal ehrlich ist, ja. Bei den Frauen dann doch. Also ich meine, wir haben jetzt eine kanadische Weltmeisterin. Was soll ich denn sonst anderes dazu sagen? Das erklärt sich ja von selber, wie wichtig das ist, auch mal eine kleine Nation mit nach vorne zu nehmen.
Ist so. Und die haben wirklich starke Springerinnen, nicht nur die Alexandra Lutit, sondern auch Abigail Strait. Also ist ja auch im
Ja.
Gesamtweltcup letztendlich Elfte geworden.
Ja,
Such
super.
mal bei den Männern einen Kanadier im Gesamtweltcup. Da musst du ein bisschen weiter blättern als auf die erste Seite.
Ja, ist richtig, ja. Also es ist natürlich einer unserer liebsten Sympathieträger, der aus Kanada kommt, aber
Ja.
jetzt so leistungstechnisch ist es eher so mittelmäßig. Ja,
Und
ist leider so.
jetzt hat er auch noch seinen Skiflug-Weltrekord den Kanadischen verloren.
Stimmt,
Der Arme.
stimmt. Tja, so ist das, ne? Wenn man zu lange. Es ist so ein bisschen symbolisch irgendwie. Man könnte es fast ein bisschen als symbolisch betrachten, dass man sich
Ja,
so
ist
sicher
so.
fühlt als Mann und dann kommt so quasi die Frau von der anderen Seite und sagt so und lässt sich einfach, macht dich nass, so.
Macht fünf Flüge und dein
Und
Weltrekord
bam.
ist weg.
Ja, es ist so, wirklich. Also es ist eigentlich echt sinnbildlich für diese ganze Geschichte mit dieser Männer-Frauen-Geschichte. Man kann nur noch drüber lachen, ne?
Ist echt so.
Naja, also auf jeden Fall, die Österreicherinnen haben den Nationencup der Frauen gewonnen. Die Deutschen sind mit 250 Punkten ungefähr dahinter. Nee, ziemlich genau, 250. Mensch, ich bin nicht so ein Mathe-Genie. Naja,
Doch, sind
Norwegen.
250.
Ja, gell? Norwegen auf 3, Slowenien auf 4, Japan auf 5. Polen auf Platz 14 mit
Ja.
sagenhaften 56 Punkten. Also auch über die polnischen Frauen haben wir schon mal geredet. Da, die müssen sich wirklich mal was überlegen jetzt langsam. Das geht so nicht weiter.
Auf gar keinen Fall. Ich gucke jetzt mal gerade, wo die im Weltcup-Standing, wo die erste Polin kommt.
Oh je, da kannst du, glaube ich, lange blättern.
Ich finde sie nicht. Ja, das sagt
Ja,
schon alles.
es kann ja eigentlich nur Kinga Ryder oder sowas sein. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es jetzt auch gar nicht so direkt parat.
Nee, es ist keine unter den besten hier. 60.
Doch, Kinga Ryder ist auf 51.
Ah, 51. Ah, ja. Mhm. Wow. Ja, und ja, genau. Mhm. Also, man muss weit, weit blättern und überliest sie schon fast.
Nee, wow. Stimmt gar nicht. Es ist nicht Kinga Ryder, es ist Nicole Condella, die auf 51 ist. So. Mhm. Aber das sind ja eigentlich auch fast die einzigen zwei, die sie haben, ja.
Wahnsinn.
Also irgendwie, ich weiß ja auch nicht. Das kann halt auch nicht sein. Ich meine, da macht sich eine Nation auch irgendwie zum Affen, wenn sie bei den Herren vollkommen verdient so weit vorne ist und solche Leistungen da abgelassen werden und bei den Frauen kommt gar nichts. Also da müsst ihr euch wirklich in Polen jetzt langsam mal überlegen, woran das liegen könnte, weil es liegt vielleicht dann nicht unbedingt nur an den Athletinnen.
Ja, nee. Also das ganz bestimmt nicht. Könnten ja auch zusammenarbeiten, aber da auf die Idee kommen sie dann bestimmt nicht, wie bei Norwegen zum Beispiel, wo Männer und Frauen
ja
zusammen trainieren und so weiter. Wieso
ja
jemand wie, keine Ahnung, Piotr Żyła oder David Kubacki kann eine Frau unter die Fittiche nehmen und und helfen mit der Erfahrung und mit der langjährigen Erfahrung, die sie haben, Kamil Stoch und so weiter auch. Wieso macht man das nicht? Wieso nimmt man die nicht zusammen und lässt sie zusammen trainieren? Aber vielleicht sollten wir denen mal einen Brief schreiben und die auf die Idee bringen. Vielleicht sind sie selbst noch nicht drauf gekommen, so wie es aussieht.
Ja, ja, also es ist interessant. Es wäre interessant, mal zu erfahren, auch wie das aus polnischer Sicht eigentlich ist. Ne? Ich meine, wir sind ja nun mal keine Polen. Insofern können wir das ja nur von außen betrachten. Aber ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der uns zuhört, der das quasi mal von intern betrachtet, was da das Problem sein könnte und wie das vielleicht dann auch dort diskutiert wird, oder ob es überhaupt irgendwie ein Diskussionsfaktor ist, weil Skispringen hatten wir ja auch schon mal, ist in Polen natürlich eine Riesennummer. Ja, das ist dieser Sport hat einen ganz anderen Stellenwert dort. Deswegen wundert es einen noch mehr.
Aber ich habe so das Gefühl, jetzt als Außenstehende, dass vielleicht eher nur die Männer so gehypt werden, dass es bei den Frauen die Diskussion gar nicht so unbedingt kommt, sondern dass es seit wie immer, auch schon Adam Malisch und so weiter, ist einfach Männersache ist und die Frauen so ein bisschen hinten runterfallen. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Also falls jemand Internas hat, her damit.
Genau. Ja, Silvesterturnier Raw Air. Die Raw Air, die hat eine Slowenin gewonnen. Ima Klinec. Und zwar auch vor Katharina Althaus. Also Katharina Althaus und Selina Freitag auf Platz 3.
Ja.
Also die Raw Air, die war dieses Jahr, fast in deutscher Hand. Silje Opseth, wie wir eben schon gesagt haben, als erste Norwegerin auf Platz 4. Wie du schon gesagt hast, also sie treten in die Fußstapfen einer Maren Lundby so langsam rein und ich glaube, das gibt Maren Lundby auch so ein bisschen die Sicherheit, dass sie nicht, wie soll man sagen, also der Druck ist halt ein bisschen weg, ne? Weil sie hat natürlich auch eine wahnsinnige Rolle gehabt in diesem Team und auch in der norwegischen Öffentlichkeit, muss man ja auch sagen.
Genau.
Dass da jetzt einfach mal ein paar andere sind, die da so ein bisschen vorneweg auch mit marschieren.
Ja, das ist richtig toll.
Genau, dann haben wir mit auch hier Alexandra Lutit auf Platz 7, die Kanadierin, die ganz weit vorne mit dabei ist. Eva Pinkelnik hat hier den 8. Platz belegt. Besagte Maren Lundby ist auf Platz 10 insgesamt gelandet. Anna Ruprecht auf Platz 15. Ich bin ja persönlich großer Anna Ruprecht-Fan. Ja, also Anna Ruprecht ist wirklich die coolste Socke, die ich persönlich im Frauen-Skispringen kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei den Österreicherinnen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sie mit Marita Kramer, ich meine, die Leistung, die sie letztes Jahr abgeliefert hat, die ist ja schwierig zu wiederholen, aber da ging es doch ein bisschen so abwärts.
Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so abwärts geht nach der letzten Saison. Also ja, das ist im Skispringen sehr, 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 sehr schnell so, dass du nicht eine zweite Saison so machen kannst wie die erste Saison. Aber für mich ist es sehr, sehr überraschend. Also sie war für mich einer der Favoritinnen am Anfang der Saison. Also dass sie da jetzt noch nicht mal unter den besten, nenne ich es jetzt mal fünf, ist, das überrascht mich doch sehr.
Also ich habe jetzt auch nichts, aber ich will jetzt auch nicht lügen, mitbekommen, dass da irgendwas anderes dahinter stecken könnte. Also zum Beispiel eine Verletzung.
Ja, weil sie war ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Springen nicht mit dabei. Von, lass mich auf meine schlaue Liste gucken, hinter Zaden war sie nicht mit dabei, Willingen war sie nicht mit dabei, Hinzenbach, Rasnow war sie nicht mit dabei. Also da,
ja,
da ist wohl, steckt mehr dahinter.
Ja, einmal disqualifiziert auf jeden Fall. Das kostet natürlich auch immer einen Haufen Punkte, ne? Auch mal blöd.
Yes. Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht, wie die nächste Saison ablaufen wird, wie der Plan aussehen wird, der Kalender, ob es vielleicht auch mal noch ein zweites Skifliegen geben wird. Vielleicht Planica. Das wäre ja Ding.
Oder Oberstdorf.
Ja, Oberstdorf wäre super.
Ja.
Also es wäre vor allen Dingen
hin.
Es wäre vor allen Dingen halt auch deswegen cool, Oberstdorf oder Kulm, weil das natürlich deutlich kleinere Chancen sind. Und dann könnte man da halt vielleicht dann doch sagen, okay, wir machen nicht nur Top 50, 15, sondern wir machen mal Top 30. Oder eben wie bei den Männern, Top 40. Wer möchte, ne? Wird ja keiner gezwungen. Aber man könnte das so ein bisschen nach oben schrauben, weil die Anlagen einfach kleiner sind. Das wäre natürlich super. Also ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, wie es da jetzt nächstes Jahr weitergehen wird. Wie es weitergehen wird im Hinblick auf die Vierschanzentournee.
Es wird spannend, es bleibt spannend und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder eine mega, mega geile Saison haben, die das Ganze noch toppt. Und ich bin mir sicher, dass das Ganze noch getoppt werden kann. Es ist nur der Anfang. Es ist nur der Anfang bei den Frauen. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher und das stimmt mich sehr, sehr froh einfach.
Und das ist ja auch das Coole daran, weil man irgendwie denkt, so, wow, wir sind so irgendwie dabei, während das so aufgebaut wird, ne? Also bei den Herren, da wissen wir, da kommt jetzt nicht so viel, was sich noch verändert. Also da wird man einen Wettkampf irgendwie dazu erfunden, in Anführungsstrichen, wie diese Superteam-Geschichte oder so. Aber die Frauen so, du hast eben auch mal wieder, ich meine, wann ist das denn das letzte Mal passiert, dass wir einen Herren-Skifliegen hatten, wo auf einmal jede Menge Rekorde aufgestellt wurden?
Ja, überhaupt auch wieder so back to basics, wer schafft die 200? Bei den Männern sind wir schon bei, keine Ahnung, 240 oder so. Da wird die Planitzer-Hymne nur schon bei 235 gespielt, weil es sonst zu oft gespielt wird. Und bei den Frauen ist es endlich mal wieder so back to the roots, so wie wir es von früher kennen. Wer schafft die 200? Genau. Yeah, die 200 sind geschafft und so weiter. Und man freut sich mit diese magische Marke, die einfach ja unvergesslich bleibt. Und es war, ich habe mich gefühlt wie keine Ahnung, wie vor 20 Jahren so.
Ja,
einfach
genau.
Wieder, es war cool.
Ja, liebe junge ZuhörerInnen, wir haben das alles schon mal vor 20 Jahren erlebt.
Oh Gott. So alt sind wir schon.
Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und hören uns dann gleich wieder zum Rückblick der Herren.
Genau, bis gleich.
Bis dann. So, nachdem wir jetzt uns den Damen gewidmet haben, kommen wir doch nun zu den Herren. Deren Saison war nämlich genauso lang, genauso aufregend und voller Überraschungen.
Oh yes.
Der Weltcup-Gesamtsieger ist gar nicht mal so überraschend, wenn man es hinterher betrachtet. Halvar Ignar Granerud, wir haben es ja alle mitbekommen, war der Mann der Saison. Das hat sich aber am Anfang irgendwie alles ein bisschen anders abgezeichnet. Ne? Also man hätte das jetzt nicht unbedingt gedacht, dass es am Ende so klar ausgehen würde.
Nee, auf gar keinen Fall. Also dass er letztendlich 12 Siege einholt in der Saison, hätte man echt nicht gedacht. Gerade in Ruka, da hat es ja am ersten Tag nicht so ganz gut ausgesehen. Da hat er nämlich den 30. Platz gemacht und hat nur einen Weltcup-Punkt geholt. Dafür hat er dann aber genau am nächsten Tag das Kontrastprogramm gebracht, was so typisch Kranerüth ist und hat dann in Ruka einfach dann am nächsten Tag gewonnen. Das hat sich so irgendwie so ein bisschen durch die Saison gezogen, dass man sagen muss, Kranerüth ist ein Mann der Extreme.
Ja.
Und ja, dafür lieben wir ihn.
Total. Also es war ja am Anfang so gewesen, dass es so ein bisschen so ein mit, also eigentlich, da hat, also ich zumindest, und ich bin nicht die Einzige, hatte David Kubacki natürlich ganz weit vorne.
Ja.
Ja, nach dem Sommer dachten alle und auch nach dem Start der Saison dachten alle, okay, das Ding wird David Kubacki, ganz klar.
Mhm.
Mit Ante Lanisek dann natürlich auch einer, der da sehr nah hinten dran war. Also das war ja mal wirklich aufregend zu sehen, ja, dieses Jahr am Anfang. Und dann ist es so nach der Vierschanzentournee doch wirklich ganz massiv Richtung Kranerüth. Ja, gekippt klingt ja so negativ, aber hat sich das so ausgewirkt, dass er eben derjenige war, der sich dann nach oben wieder aufgeschwungen hat. Und was, also ich weiß nicht, wo er es hernimmt. Es ist ja fast noch faszinierender als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, auch mit einem Ryoyo Kobayashi oder damals Schlierenzauer oder eben all diese Leute, die in ihrer Zeit so dominant waren. Da sticht er ja noch mal mehr hervor. Es ist der Wahnsinn.
Der hat ein Selbstbewusstsein, was die Sprünge auch angeht, das ist so wahnsinnig. Also wie er sich da reinlegt. Und sei es, dass er so weit rechts abdriftet, dass er fast von der Schanze fliegt, er macht trotzdem immer noch einen riesenweiter Sprung oder er hat mal irgendwie eine Ecke in seinem Sprung. Und trotzdem springt er bis sonst wohin, weil er einfach das Selbstbewusstsein hatte zu sagen, ich ziehe das jetzt vollkommen durch und ich habe jetzt auch den Anspruch, da weit zu fliegen. Und das hat er dann auch einfach gemacht. Also es hat einfach immer gepasst, fast immer.
Ja, also es war selten einer dabei, der nicht gut gepasst hat. Wer sich so ein bisschen dann auch noch, ja, ich will nicht sagen still und heimlich, aber ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen leise passiert ist, nach vorne mit gemogelt hat, oder ist Stefan Kraft.
Ja.
Den man ja irgendwie Anfang der Saison überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Überhaupt
nicht. Und der
doch
jetzt am Ende, genau, und der am Ende doch auf Platz 2 im Gesamtweltcup gelandet ist, hat natürlich schon auch ein Stück weit damit zu tun, dass David Kubacki die Saison früher beenden musste. Muss man natürlich auch irgendwo im Kontext betrachten. Aber nichtsdestotrotz, er hat den Skiflug-Weltcup gewonnen. Also der hat sich auch wirklich nochmal aufgemacht, die Großen da vorne anzugreifen. Und das war auch, es ist ein bisschen ähnlich, muss man sagen, wie bei den Frauen, dass zu den Vorderen und denen, die dann danach kommen, doch eine verhältnismäßig große Lücke entstanden ist.
Ja, definitiv. Also gerade so bis Kobayashi, kann man sagen, oder auch noch Schüler, ist ja dann zu Wellinger doch nochmal ein ziemlich großer Unterschied, was die Punkte angeht. Also die ersten 6, die haben es so ein bisschen unter sich ausgemacht, obwohl die Schüler da auch so ein bisschen rausnehmen würde. Aber die anderen, gerade die ersten 4 auf jeden Fall, also die haben sich ja das war ja sehr der große Fight, was ich mega geil fand, dass es wirklich so immer so sich um die gekreist hat, sage ich mal so. Aber auch Kobayashi war gar nicht so weit weg und das kam mir gar nicht so vor. Wenn ich mir jetzt die Ergebnisliste angucke, war mein Gefühl anders als das, was die Ergebnisse letztendlich zeigen, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Kobayashi eine gute Saison hatte, aber er hat sie wirklich gehabt als 5. im Gesamtweltcup. Das heißt ja was.
Ja, total. Also sehe ich ganz genauso. Es war, ich glaube, er hat am Schluss noch mal so ein bisschen sich ein bisschen nach vorne mitgeboxt, aber auch, wie du schon sagst, man hat es, sitzt am Ende da, guckt die Liste an, denkt, echt?
Ja.
Krass. War es doch gar nicht mal so schlecht, in Anführungsstrichen, wie es einem vorgekommen ist, ja. Wohingegen andere, bei die man irgendwie gefühlt weiter vorne gesehen hat, am Ende doch, also ich sage jetzt mal Timmy Seitz oder Daniel Tschofenik, ich meine, die waren nicht schlecht, ne? Platz 8, Platz 9, das ist natürlich super. Aber irgendwie hatte ich die, so in der Wahrnehmung waren die auf jeden Fall noch weiter vorne.
Ja. Ja, weil Tschofenik ja der, wie haben sie gesagt, der immer 5. war, der hat ja immer wieder den 5. Platz gemacht. Also er hat ja wirklich gute Ergebnisse gebracht. Aber ja, ich hätte auch gedacht, dass er eher weiter vorne ist von dem. Also das Gefühl war dieses Mal einfach anders. Also ich glaube, die letzten Saisons konnte man das sehr, sehr gut einordnen, aber vielleicht auch, weil die Saison so lange war, dass man es gar nicht so wirklich einschätzen konnte, so bei den ein oder anderen, wie es wirklich gelaufen ist. Finde ich interessant.
Ist auch so. Also gerade Daniel Schofenig, der hat sowieso, finde ich, eine sehr, sehr gute, also es ist fast so ein bisschen, wenn man jetzt mal die ganz Großen weglässt, ist es so ein bisschen der Mann der Saison, für mich persönlich. Weil er einfach sich echt, ja, wie soll man sagen, es ist nicht immer so einfach, im österreichischen Team sich durchzusetzen, ne? Weil da doch einige andere halt einfach auch sind, die so eine hervorragende Qualität haben und die auch dabei sind und mitspringen wollen. Aber Daniel Schofenig, der hat sich da wirklich durchgesetzt und ich finde, dass der wirklich einer der erwähnenswertesten Persönlichkeiten in dieser Saison gewesen ist. Ähnlich wie auch Timi Seitz das gemacht hat.
Ja. Definitiv.
Ja. Man freut sich irgendwie, den zu sehen, weil das ist auch so ein herzallerliebster Typ, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es war ja klar, dass irgendeiner der Slowenen in Anführungsstrichen oder vielleicht auch mal zwei oder drei diese Saison dann auch wirklich ganz weit vorne mit dabei sind. Und dass es jetzt ziemlich Salz geworden ist neben Angela Nisek, das ist schon ziemlich cool.
Auf jeden Fall, wenn man vor allem sieht, was in den, wann war es, vor 2 Jahren, was da so im slowenischen Team los war. Er war sozusagen auch dafür schuld, dass der Trainer geflogen ist und er wurde dann auch suspendiert und so weiter. Wer hätte das gedacht, dass er 2 Jahre später da steht, wo er jetzt steht?
Das stimmt.
Er hat in Planica, hat er das letzte Skifliegen gewonnen. Er ist, wie alle Slowenen, einfach ein hervorragender Skiflieger. Das hat man ja wieder gesehen. Das war ein Genuss, diesen Slowenen beim Skifliegen zuzugucken. Und er gewinnt dann halt auch noch zum Abschluss der Saison das Skifliegen in Planica. Sowas von verdient, weil er hat echt dem Ganzen dann noch eine Krone aufgesetzt.
Ja, mega. Also wie du schon sagst, ne, gerade die das, was wir erlebt haben in den letzten Jahren mit Timi Seitz, der dann echt. Aber es hat ja anscheinend auch irgendwo ein Stück weit gestimmt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also er hat ja damals auch, vielleicht kurz für die, die's jetzt nicht so auf dem Schirm haben, worüber wir reden. Es gab vor, ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr auswendig, 2 oder 3 Jahren im slowenischen Team richtig Beef. Ja, also es hat nicht mehr gepasst zwischen Trainer und Mannschaft. Und Timi Seitz war dann derjenige, der es letztendlich artikuliert hat, der es öffentlich gemacht hat und der gesagt hat, dieser Trainer muss weg. Mhm. Das ist dann auch passiert, also weil wahrscheinlich auch der Skiverband gesagt hat, dass wenn da so ein Clinch ist, das fügt sich ja, der kann ja nicht mehr vernünftig miteinander arbeiten und hat dann aber Timi Seitz auch suspendiert, weil man das eben so nicht macht. Normalerweise sollte man das intern klären. Er hat aber auch durchaus sehr viel Zuspruch von anderen Athleten bekommen. Ich weiß, dass Dom Preutz damals zum Beispiel auch einer derjenigen war, die sich klar hinter ihm positioniert haben und gesagt haben, jawohl, ich stimme dem zu. Er ist ja noch ziemlich jung. Das hat doch durchaus für Aufregung gesorgt. Und jetzt fügt sich das so ein bisschen zusammen und er ist so ein bisschen auch der Liebling, glaube ich, geworden der Slowenen, weil er es eben mit Leistung jetzt auch bewiesen hat.
Ja, genau. Also es hat sich wirklich aufgegangen, das Ganze. Also man hätte es nicht über Social Media machen müssen. Man hätte keinen Social Media Post machen müssen. Wie du schon sagst, man hätte es intern klären müssen. Heutzutage geht halt alles über Social Media, ist halt jetzt so dieser Kanal, wo alles drüber geht und dann haben halt auch irgendwelche Athleten das dann halt geliked, was ja dann damit auch irgendwie ein Statement war, wenn man halt so einen Beitrag liked und dann zieht das halt seine Bahnen und dann, ja. War aber auch okay, weil die Slowenen waren eigentlich da schon sehr, sehr, sage ich jetzt mal, aufstrebend und dann gab es wieder einen Knick. Wäre das nicht so passiert, wo wären die Slowenen heute? Dann wären sie nicht da, wo sie jetzt stehen. Und sie sind einfach einer der besten Nationen letztendlich, sind auf Platz 3 gelandet im Nationencup. Nicht ohne Grund.
Das ist wahr. Und das ist ja noch die Variation, die, das ist ja noch nicht mal so gut ausgegangen, wie man es erwartet hätte, weil im Vergleich zu letztem Jahr hatten wir ja noch viel mehr von den Slowenen erwartet.
Ja.
Weil die letztes Jahr also vom Gefühl her das beste Team waren.
Ja.
Für mich. Ja, ja, insofern. Alles super ausgegangen und Timi Salz, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich freue mich drauf, ihn wieder fliegen zu sehen. Und ich hoffe, dass er vielleicht auch wirklich noch mal weiter nach vorne kommt, weil das hat er auf jeden Fall auch verdient.
Auf jeden Fall.
Vielleicht wird es der nächste große Name aus Slowenien.
Ja.
Das kann schon sein.
Auf jeden Fall. Wäre schön.
Wäre super, super schön. Aus deutscher Sicht lief es schwierig. Mir fällt, ich weiß gar nicht, was man für ein Adjektiv ansetzen soll, zu sagen, wie es lief fürs deutsche Team.
Durchwachsen. Durchwachsen schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ich sehe dich den Kopf schütteln. Ja.
Ja,
ich meine, wir haben es alle erlebt. Irgendwo ist der Wurm drin. Es ist der Wurm drin. Und man muss einfach sagen, im Vergleich zu den Frauen, muss man sagen, wenn die Herren diese Weltmeisterschaft nicht gehabt hätten, die sehr positiv herausgestochen ist.
Zumindest mal auf der Normalschanze.
Ja, dann wäre das Gesamtresümee, hätte dann aber auch nochmal ganz, ganz anders ausgesehen. Ja, also es war wirklich schwierig. Andreas Wellinger hat sich am Ende auf den 7. Platz gekämpft.
Verdient.
Karl Geiger hat sich, verdient. Aber auch hier muss man ehrlich gestehen, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Ryoyo Kobayashi, dass man denkt, ach, war tatsächlich doch dann am Ende so weit vorne. Mhm. Ja, weil gefühlt war es einfach schlechter. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt bei Andreas Wellinger, aber jetzt zum Beispiel Platz 11 Karl Geiger. 15 Markus Eisenbichler.
Ja.
Glück gehabt, dass das doch noch so gut ausgegangen ist.
Ja, also als man sich alles so ein bisschen rausgeschrieben hat jetzt für die Folge, ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie auch bei den Highlights einfach, was da so passiert ist. Auch die Vierschanzentournee, die ist ja jetzt schon wieder so weit her, dass ein Karl Geiger in Innsbruck es noch nicht mal über die Quali hinaus geschafft hat und es nicht in den Wettkampf geschafft hat. Wow. Ist in Oberstdorf, in seiner Heimat, noch Vierter geworden. Wow. Und dass ein Philipp Raimund als Newcomer letztendlich auf Platz 13 bei der Vierschanzentournee gekommen ist. Wow. Also gerade die Vierschanzentournee war, glaube ich, so der erste Knackpunkt. So wirklich ist das Highlight. Man hat versucht immer wieder, es als deutsches Team zu schaffen, endlich mal wieder die Vierschanzentournee zu gewinnen. Die letzten Jahre war es gar nicht so schlecht. Ist immer in Innsbruck so ein bisschen schwierig gewesen. Aber dieses Mal war es halt auch schon in Garmisch schwierig. Was halt einfach alles letztendlich zusammenfasst, was beim deutschen Team einfach schief läuft. Sie sind nicht mehr ganz oben mit dabei und sie können sagen, es hat nur an einer Sache gehangen, sondern jetzt hängt es an drei Stationen, dass es nicht funktioniert.
Ja, und es hängt aber an jeder Station immer nur so ein ganz bisschen, dass man nicht so richtig greifen kann, hat man irgendwie das Gefühl. Also es ist ja ein Unterschied, ob irgendwas nicht so gut läuft, aber du weißt, woran es hängt und du weißt, wo die Stellschraube ist. Oder ob was nicht so gut läuft und du stehst ein bisschen ratlos da oder du siehst den Trainern etwas ratlos ins Gesicht und es geht irgendwie nicht voran und die Athleten stehen auch da und wissen nicht so richtig, was los ist. Das ist natürlich eine ganz andere Situation und so kam es einem irgendwo vor. Mhm. Es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass es wahrscheinlich sehr viel mit Material zu tun haben wird. Das ist, ich weiß nicht, ob der Fokus nur dieses Jahr für mich persönlich da sehr drauf lag oder ob es für alle anderen auch so ist, dass man jetzt festgestellt hat, gerade in dieser Saison, wie wahnsinnig wichtig Material ist. Mhm. Ja. Insbesondere im Hinblick darauf, dass anscheinend die Polen hier irgendeinen super geheimen, weiß ich nicht, Maßanzug da sich gebastelt haben, der dazu geführt hat, dass Kubacki und eben auch gerade am Anfang Piotr Schüger über alles drüber geflogen sind und die Deutschen einfach hier irgendwie nicht mitgekommen sind.
Das hat man ja schon alleine gesehen bei Andreas Wellinger, der ja vor der Saison den Ski gewechselt hat. Also den ist ja so eine neue Marke gewesen und plötzlich im Anlauf eine sehr, sehr geringe Anlaufgeschwindigkeit hatte. Was bei den Deutschen eigentlich wirklich gar nicht so ist. Die sind einer der Besten in der Anlaufspur. Und Andreas Wellinger hat einige km/h weniger gehabt. da musste auch nachgestellt werden. Und da ging es dann auch Gott sei Dank wieder bergauf. Aber ja, es hat viel mit dem Material zu tun. Und halt auch mit Pünktlichkeit am Schanzentisch. Also da hat sowohl ein Konstantin Schmid als auch ein Karl Geiger manchmal ein bisschen daneben gelegen. Und das macht sich dann halt auch direkt bemerkbar, wenn du halt auch nicht in der Form bist und es nicht kompensieren kannst. Und bei Karl hast du es halt direkt daran gesehen, dass sein rechter Arm mal wieder sonst wo gehangen hat. Da habe ich direkt schon im Flug gesehen, wenn der sonst wo gehangen hat, das wird nichts. Kannst vergessen. Und so war es dann auch. Also es ist irgendwie, hat nicht so wirklich zusammengepasst, gerade bei Karl.
Ja, und bei Isaiah war es im Grunde ähnlich. Von ihm kennt man eher mal dieses Auf und Ab. Muss man ehrlicherweise sagen, das weiß er ja auch selber, dass das so ist. Aber so ab, das ist eigentlich auch nicht normal. Also das war mitunter wirklich nicht mehr schön anzusehen. Wenn er dann seine guten Flüge und Sprünge gemacht hat, dann war es auch wieder genauso perfekt, wie es sonst auch immer war. Er hatte auch am Schluss, das hat man sehr gesehen, da tun einem ja fast selbst die Knie weh, wenn man sieht, wie diese Landung dann da sich noch, und ich so, alter Vater.
Das ist, bei Markus Eisenbichler fällt mir diese Unsicherheit so krass auf. Diese Unsicherheit auch beim Landen, also es ist jedes Mal wirklich so eine Stolpergeschichte, die man, ja, wir wissen es ja, Markus Eisenbichler ist jetzt nicht der König im Landen, aber diese Saison war es irgendwie nochmal ganz, also er hatte so eine Unsicherheit beim Landen, dass man selbst jedes Mal, oh Gott, jetzt ist er wieder so gestolpert und so weiter. Also man hat selbst irgendwie die Luft angehalten und er wollte immer irgendwie so ein bisschen immer mehr, wenn er im Probeflug gut war. Das hat ja auch Hanni ganz, ganz oft gesagt. Wenn der Probeflug gut war, wollte er immer noch mal einen draufsetzen. Und das ist dann schiefgelaufen. Was ich so unglaublich schade finde, dass er nicht bei seinen Basics bleibt, sondern immer noch mal einen draufsetzen wollte und das dann nicht so ganz funktioniert hat. Also für mich war es irgendwie so eine Wundertüte in Markus Eisenbichler.
Ja, muss man sagen. Noch mehr, als es ohnehin eigentlich schon immer war, irgendwie. So vom Gefühl her auf jeden Fall. Ja, auch ansonsten ging jetzt nicht viel mit dem deutschen Team. Konstantin Schmid ist 23. geworden, Stefan Leie ist 28. geworden, Philipp Raimund ist 30. geworden, ist allerdings auch nicht jeden Wettcup mitgesprungen, hat aber durchaus wirklich aufblitzen lassen, finde ich. Also Philipp Raimund hat eigentlich wirklich eine gute Saison abgeliefert.
Ja.
Ich glaube, der war so ein bisschen mit Andy Wellinger zusammen, der die Dingelschen hier, die Fahne noch ein bisschen hochgehalten hat.
Ja.
Pius Paschke, 34. Auch das ist halt eher so Mittelfeld. Das muss, also es ist halt einfach so, ja. Justin Lissow, 40. geworden, aber eben auch da waren ja nur ein paar Einsätze. Gut, alles, was dahinter kommt, sind ohnehin Leute, die nicht mehr so, ist ja nicht mehr so vergleichbar. Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Man, also gerade beim Teamspringen ist einem halt auch noch mal, oder bei den Teamspringen, die wir hatten in Lahti, in Planica, gerade so am Ende oder auch bei der WM, die auf der Großschanze, da ist Deutschland immer Fünfter geworden. Es hat halt auch das Ganze gut zusammengefasst. Deutschland hat es nicht besser hingekriegt. Also sie waren nicht besser als die ersten vier. Man sieht es im Nationencup und man hat es aber auch bei allen Mannschaftsspringen gesehen. Sie waren leider nur die 5 stärkste Nation. Alle anderen waren stärker und hatten bessere Springer. Das hat mir das Herz gebrochen, aber
das ist so.
Es ist so. Und ich frage mich, woran das liegt, weil vor einem Jahr war es noch anders. Vor einem Jahr hat Deutschland in Planica noch das Mannschaftsspringen gewonnen. Und plötzlich sind sie in Planica 5 da.
Ja, aber auch letztes Jahr und auch im Jahr davor, erinner dich, gab es Phasen, in denen es echt nicht gut lief. Ja, und diese Einbrüche, ist jetzt ein großes Wort, aber diese Downs, einfach, die über mehrere Wochen anhalten, die haben wir irgendwie, also vielleicht erinnere ich mich da falsch oder habe das irgendwie anders im Gefühl, aber die hatten wir in den letzten Jahren auch gehabt. Und das ist aber Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Das soll so nicht sein, finde ich.
Nee, weil es vor allem bei anderen Nationen auch nicht so ist, dass es Wochen gibt, wo es nicht gut läuft. Und dieses Mal war es ja so, dass es nicht nur ein paar Wochen war, wo es nicht gut gelaufen ist, sondern es mehrere Stücke gab, wo es nicht gut gelaufen ist. Dann, es gab mal ein kleines Tief und dann ging es direkt wieder hoch und dann wurden wieder Podestplätze geholt, da wurde wieder gewonnen und so weiter. Da war wieder alles gut, aber dieses Mal war es so irgendwie immer ein Auf und Ab. Aber bei anderen Nationen war es nicht so. Also ich finde halt auch, man kann das nicht immer mit allem Möglichen entschuldigen, was vielleicht ein Stefan Horngacher sagt. Ah, es lag da dran, wo ich mir denke, ja, aber die anderen haben das doch auch. Also es war jetzt so eine lange Saison. Ja, aber die anderen hatten auch eine lange Saison. Das ist doch keine, also,
ja.
Ne? Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar, natürlich. Ne? Die anderen haben auch eine lange Saison. Ja. Für die sind auch müde. Da ist auch irgendwie dies, das und jenes. Also, ich glaube einfach, Deutschland hat irgendwie so ein bisschen verpasst, auch so ein bisschen diese ganz, 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 ganz feinen Feinheiten, gerade im Material, mit zu beachten.
Ja.
So, also ich kann mir das nicht anders erklären, woran das sonst liegen soll, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt schlechte Trainer hätten.
Nein.
Oder dass wir jetzt schlechte Springer hätten. Das ist ja nicht der Fall. Also irgendwo fügt sich was nicht richtig zusammen. Gut, man hat allerdings auch gesehen, dass sie selber auch teilweise ratlos dastanden und sich durchaus dem Ernst der Lage bewusst sind. Und insofern denke ich jetzt schon, dass auch alle dabei sein werden, jetzt das für die nächste Saison besser zu machen. Ich bin sehr gespannt.
Auf jeden Fall.
Im Grunde ist das genaue Gegenteil von dem, was wir in Deutschland gesehen haben, sind die Österreicher.
Ja.
Die, also die haben ja wirklich, die haben 7000 Punkte im Nationencup.
Ja.
Das ist echt viel. Das ja, und so dahinter, krass. Wenn du dir anguckst, Norwegen mit 5500, also 5600, trotz Granerüd, da muss man einfach sagen, die Österreicher haben das eigentlich, was sie immer hatten, nämlich ein Team, das auf hoher Ebene nahezu durchweg gut ist.
Ja.
Selbst zu einer Zeit, als der absolute Siegspringer nicht vorhanden ist.
Ja.
Weil das war Stefan Kraft diese Saison auch nicht. Er war nicht so weit vorne wie sein Kett. Das ist einfach so. Aber trotzdem haben die Punkte ohne Ende eingesammelt im Team.
Ja, und ich glaube, das kann man auch so schön gegenüberstellen, wenn man sich das österreichische Team auch vom World Cup Standing anguckt. Wir haben Kraft auf Platz 2, wir haben Tschofenik auf Platz 9, Fettner auf Platz 10, Heibeck auf Platz 12 und Hörl auf Platz 13. Jetzt guck dir die Norweger an.
Hammer.
Jetzt guck dir die Norweger an. Granerüd auf 1, dann der nächste kommt 16. Johann André Vorfang.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Also Norwegen ist super, auch gerade wegen einem Springer, aber und das wird halt letztendlich denen vielleicht auch irgendwann auf die Füße fallen, dass die Hintermannschaft hinter dem Siegspringer nicht so da ist wie bei den Österreichern. Die Österreicher, auch wenn in Stefan Kraft mal wegbrechen würde, die haben immer noch einen Tschofenik, die haben immer noch einen Hörl, Fettner und so weiter.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Vorteil der Österreicher und war schon immer der Vorteil der Österreicher, die müssen sich zwar im Team um die Plätze so wirklich streiten und es sind sehr, sehr viele dabei, aber sie müssen sich wirklich um nichts Sorgen machen.
Ja, das stimmt. Sie müssen sich um nichts,
fast
beziehungsweise
nichts,
nur sehr wenig Sorgen machen, gerade weil sie halt auch wissen, dass hinten dran wieder neue stehen.
Ja.
Also diese, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht diesen absoluten super Übersiegspringer mal hat in der Saison oder auch mal zwei Jahre lang, kann man sich in Österreich doch sicher sein, dass diese aufgebaute Maschinerie von diese Kaderschmiede, die es dort einfach gibt, die läuft weiter.
Ja.
Ja. Und jetzt kommt die nächste oder wieder, sagen wir mal, wieder eine Charge an Athleten, in Anführungsstrichen. Ja. Es hat mal 2, 3 Jahre lang gehangen. Da kam nicht so viel Nachwuchs nach. Das hatte auch seine Gründe, warum das so war. Aber jetzt passiert es wieder und da wird auch wieder einer dabei sein, der ganz weit vorne landen wird. Und das geht einfach immer weiter. Also das, was sie, ähnlich auch wie bei den Slowenen, ja, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, ist das bei den Österreichern eben absolut vorzeigbar, wie sie ihren Nachwuchs fließbandmäßig abliefern, sodass sie gar nicht mehr wissen werden, wer noch jetzt ins Team kommen soll. Und umso höher, finde ich, ist Daniel Tschofenik einzuschätzen, der es geschafft hat, nicht nur eine Weltmeisterin jetzt an seiner Seite zu wissen, um diesen Gossip jetzt auch endlich mal mit einzustreuen, sondern halt tatsächlich auch sich da so durchzusetzen.
Ja, vor allem gegen so große Namen wie Fetner, Heiböck und so weiter. Kraft, da dann mit dabei zu sein bei den drei großen österreichischen Namen, kann er sich wirklich auf die Schulter klopfen, dass er da mithalten kann.
Total. Ich freue mich auf nächste Saison mit Daniel Czufinik. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird für ihn. Ich glaube, da kann noch viel kommen.
Auf jeden Fall, glaube ich auch.
So, wenn wir uns jetzt mal im Nationencup Platz 5 und dann Platz 6 angucken, dann sehen wir da auch eine wahnsinnige Lücke. Denn auf 5 stehen also, wie gesagt, die Deutschen mit 4.500 Punkten und danach kommen Japan mit etwas über 2.000 Punkten. Das ist eine riesige Spanne, die sich da auftut. Hat einfach damit zu tun, dass es für Japan echt schlecht läuft momentan. Also, sie konnten sich mit Ryoyo Kobayashi noch irgendwie halbwegs da rüber retten, in Anführungsstrichen. Wie schon gesagt, der sich irgendwie auf Platz 5 gesprungen hat, so ein bisschen unbemerkt. Und als nächstes kommt Naoki Nakamura auf Platz 24. Also bei den Japanern läuft's schlecht.
Und man hatte echt mit Rennen Nikaido ja wirklich jemanden im Sommer gehabt, wo wir ja alle Hoffnung reingesetzt haben, dass es im Winter auch gut laufen könnte. Es hat leider nicht so wirklich geklappt, was
Ja.
aber auch in Ordnung ist. Also, das ist noch ein junger Kerl, dass es im Winter, im Sommer nicht so läuft oder im Winter nicht so läuft wie im Sommer, alles gut. Aber man hatte die Hoffnung, dass da jemand nachkommt. Hat jetzt leider nicht funktioniert. Ist so ein ähnlich, so ein bisschen wie bei den Norwegern, die halt einen Vorzeigespringer haben und danach kommt zuerst mal lange nichts. Aber der Vorzeigespringer hieß halt Granerud, der 12 Siege geholt hat und einiges an Punkten einfahren konnte. Das hat halt bei
Ja.
Kobayashi und Japan halt nicht so ganz funktioniert. Weil halt auch Kobayashi jetzt nicht überfliegerisch da unterwegs war. Und dann greift das System halt auch einfach dann nicht mehr. Da merkt man halt die Diskrepanz dazwischen.
Ja, da müssen die Japaner wirklich arbeiten. Die müssen sich da irgendwie was überlegen, dass das besser wird wieder, weil Japan sollte eigentlich nicht so weit abgeschlagen sein von den anderen. Ja, das muss man sagen. Also hoffen wir mal, dass sie das wieder in den Griff bekommen, dass das einfach besser laufen wird. Und da auch dann nochmal neue Leute nachkommen, die, ja, weiß ich nicht, die diese Lücken irgendwie auffüllen. Ja, die, ich meine, gut, man hat, also ich weiß nicht, wie das in Japan insgesamt ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade diese Leistung, die Ryoyo Kobayashi in den letzten Jahren abgeliefert hat, muss doch da auch für einen Zulauf an Nachwuchs gesorgt haben. Der ist zwar jetzt noch nicht im Weltcup zu finden, logischerweise, aber es muss doch trotzdem so sein.
Aber eigentlich schon, ja. Aber man kriegt so wenig
Könnte
davon
ich
mit
mir.
einfach, ne?
Ja, schon. Wo ist eigentlich Noriaki Kasai? Was ist eigentlich mit Noriaki Kasai? Ach Mensch.
Der ist doch ein Funktionär in Japan. Der war doch auch in Planica mit dabei.
Ja, da habe ich ihn gesehen auf Fotos.
Ja.
Aber ich will ihn nicht auf Fotos an der Schanze sehen, ich will ihn auf der Schanze im Anzug
Ach
sehen.
so, du willst ihn wieder springen sehen. Stimmt, der hat ja noch nicht seine
Ja,
Karriere
natürlich.
beendet.
Nee, eben. Ja, also was ist das denn, Menschenskinder?
Wenn wir schon mal bei denen sind, was sagen wir eigentlich zu Simon Amann?
Was sagen wir zu Simon Amann? Simon Amann ist der lebende Beweis dafür, wie Leichtigkeit funktionieren kann, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, weil man schon alles gewonnen hat, in dem konkreten Fall. So würde ich es jetzt mal formulieren.
Das hast du super gut formuliert. Ja, ist so. Wahnsinn. Der Typ ist, man kann es echt, was der an Sprüngen rausgehauen hat, plötzlich am Ende der Saison,
Ja.
mit kaum Training. Hallo?
Ja, und auch immer noch in diesem Simon Amann-Style, der immer noch wie ein Brett einfach darunter fliegt. Ja, es tut mir leid. Simon Amann, we love you. Wirklich, du bist ganz toll und aber du siehst aus wie ein Bügelbrett, wenn du fliegst. Irgendwie so haben wir das Gefühl. Das ist unglaublich. Und trotzdem hat er das auf einmal wieder hingekriegt. Ich weiß nicht, was er sich da wieder zurechtgebastelt hat. Aber man freut sich einfach und denkt so, ja, cool, ist der auch mal wieder dabei.
Geil. Und man könnte ja wirklich den Sprung, den er jetzt macht, mit dem Sprung von Olympia 2002 haargenau
Ja,
vergleichen. Das ist eins zu
genau, sieht
eins.
genauso aus. Ja, den erkennst du und du kannst mir wirklich, ich weiß nicht, 500 Springer mit Maske springen lassen. Und ich erkenne Simon Ammann.
Ja.
Weil der einfach, der sieht halt aus wie er aus. Es ist zu, also, aber es ist super, ich freue mich. Es ist wirklich gut zu sehen gewesen, auf jeden Fall. Wie der hat ja auch immer noch keine Anstalten gemacht, also seine Karriere zu beenden.
Ja.
Ja. Dann machen wir weiter, ne?
Ja. Sehr gerne. Also wir, so jemand muss dabei bleiben, der muss die Skisprunggeschichte aufrechterhalten. Da fühlen wir uns auch noch jung, wenn so ein Simon Ammann noch mitspringt.
Ey, aber hallo, du. Oh Gott. Ja, das ist sowieso irgendwie cool, dass keiner, also, oder habe ich was verpasst, aber ich glaube, keiner hat seine Karriere beendet jetzt dieses Mal.
Szene Priots hat seine Karriere beendet.
Ja gut,
beendet.
Okay, das war ja jetzt schon dann relativ mittig in der Saison oder eher schon jetzt, aber zum Saisonende glaube ich keiner.
Tilen Bartol, der Slowene, hat seine Karriere beendet.
Ehrlich? Okay, dann habe ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja.
Aber dann werden wahrscheinlich nächstes Jahr noch vielleicht dafür noch mehr kommen.
Ja. Ich warte schon die ganze Zeit auf so einige, die aufhören. Deswegen bin ich jedes Mal froh, wenn es heißt, nein, es geht noch weiter. Oh Gott sei Dank.
Aber es sind schon ein paar Kandidaten dabei, die man einfach im Auge hat, wo man denkt, okay, mal gucken, wie lange das noch weitergeht, ja. Naja.
Markus Eisenbichler zum Beispiel.
Ja, ansonsten. Ja, auch der. Für mich persönlich auch genauso Piotr Schüer, wo ich denke, so ewig lang kann das auch nicht mehr gehen.
Ja, der hat
Manuel
jetzt,
Fettner natürlich.
Ja. Piotr Schüler hat jetzt wieder Blut geleckt. Der.
Ja.
Der macht noch das weiter. Stimmt. Das wird der Simon Ammann, der polnische Simon Ammann wird das. Ich sag's dir.
Das kann durchaus sein. Das möchte ich mal gar nicht abstreiten. Wir könnten demnächst so ein Seniorenteam aufmachen mit Ammann, Kasai, Fettner.
Und Schüler.
Und mal gucken. Ja, mal gucken, wer ist noch so ein alter Hase.
Ja, wenn wir schon bei Schüler sind, sehr, sehr überraschend, dass der bei der Weltmeisterschaft auf der Normalschanze einfach wieder Weltmeister geworden ist. Ich glaube, den hatte niemand auf dem Zettel, auch wenn er der Titelverteidiger war. Aber der hat einen rausgehauen auf der Normalschanze mit über 105 Metern. Der hätte bis sonst wohin fliegen können. Krass einfach, was der manchmal da raushaut. Der hat den Wahnsinn im Kopf, würde ich mal sagen. Und in den Skiern und überall.
Hat er auch. Ja, sieht man ihm auch an, ne? Den Wahnsinn sozusagen. Doch, auf jeden Fall. Also die Polen haben in dieser Saison wirklich super abgeliefert. Ja. Also die sind richtig aufgeblüht. Das hat man gesehen, wie gut ihnen das auch tut, dass jetzt Thomas Thurnbichler da steht und mit Marc Nölke zusammen auch ein tolles Team sich aufgebaut hat. Es läuft auch vom Material her ganz hervorragend. Die haben wirklich wahnsinnig gut abgeliefert. Und ich meine, man muss auch immer bedenken, es fehlen am Ende noch ein paar Pünktchen, weil eben David Kubacki seine Saison ein bisschen früher beendet hat. Da wäre auch noch mal was reingekommen. Also die Polen sind dieses Jahr wirklich, die haben echt einen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, wer leider keine Schritte nach vorne gemacht hat, ist nach wie vor Finnland.
Ja.
Tschechien, all diese Nationen, wo man denkt, ja, auch Kanada der Herren. Also vielleicht sollte man einfach die kanadischen Herren bei den Frauen mit integrieren, weil da läuft es ja, wie wir schon gesagt haben, deutlich besser.
Ja.
Da geht es irgendwie gar nicht so richtig voran. Die USA, von denen hätte ich mir jetzt ehrlicherweise auch ein kleines bisschen mehr erwartet.
Mhm.
Ja. Aber insbesondere Finnland.
Ja.
Und jetzt ist ja mit Janne Veitinen der Trainer auch wieder weg.
Ja.
Ich sehe jetzt ein bisschen schwarz, tut mir leid, wenn ich jetzt an die nächste Saison für Finnland denke. Oh Mann, ey.
Ja. Weil es jetzt halt so ein bisschen, ja, immer noch nicht gut, aber es ist wenigstens schon mal so ein bisschen, hat man einen Aufwärtstrend in den letzten Jahren gemerkt, auf sehr, sehr niedrigem Niveau einen Aufwärtstrend, muss man dazu sagen. Und jetzt hat man so die Angst, dass es jetzt halt gar nicht mehr aufwärts geht, weil halt auch der Support nicht so wirklich da ist. Also, boah, das bricht einem als Skisprung-Fan ja sowas von das Herz, dass so eine Nation so schlecht dasteht.
Man hat irgendwie so seit Jahren das Gefühl, so man hat so ein kleines Pflänzchen vor sich mit so zwei Blättchen dran und so ein bisschen lidschäftige Stängel. Und du musst es die ganze Zeit dafür beschützen, dass jetzt da Dampfwalze drüber rollt. Und es rollt aber ständig die Dampfwalze drüber. So kommt mir das vor. Und das wird einfach, also ich verstehe das irgendwie gar nicht, wie die das nicht. Ich habe auch langsam ein bisschen den Eindruck, also natürlich dauert das alles und natürlich geht das nicht von heute auf morgen und im Skispringen schon mal überhaupt gar nicht. Aber wie lange machen wir das denn jetzt schon mit den Finnen mit? Und also so langsam schleicht sich mir ein bisschen die Frage an, wollen die überhaupt? Also will auch der Verband und so überhaupt, dass das nochmal was wird oder nicht? Weil,
Ja,
oder was ist.
ist es auch eine Geldfrage? Also sind die so knapp bei Kasse, dass es nicht mehr, dass sie sie nicht mehr so unterstützen können oder so? Also, und wo ist eigentlich Jana Ahorn hin? Also bei dem hätte ich ja, da hätte ich wirklich gedacht, dass der da als Phönix aus der Asche, als Held da hinkommt und die Welt rettet, Finnland rettet.
Ja,
Aber
nicht als Springer, sondern
nee,
als
genau.
irgendwas anderes halt
Genau.
drumherum. Ja. Ja, sie haben ja auch immer noch mit Mika Kojonkoski eigentlich einen, ich weiß gar nicht, aber was ist er denn? Ressortleiter Skispringen beim finnischen Skiverband oder irgendwie was, der hat auch eine wichtige Position. Also, glaube ich jedenfalls. Der weiß doch, wie das geht. Der weiß doch, wie man Siegspringer produziert. Also, wenn das irgendeiner in Finnland weiß, dann doch er. Also, was ist denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was da los ist.
Deswegen habe ich
Ja.
so das Gefühl, dass es irgendwie was Finanzielles ist, weil von den Leuten, die sie haben, von dem Netzwerk, was sie haben, da sind sie eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Also muss es an Geld liegen. Glaube ich.
Ja, aber also, wir reden ja über Finnland. Wir reden ja jetzt nicht über irgendwie eine Nation, die jetzt aus sich heraus schon über wenig Mittel verfügt, sondern wir reden ja über Finnland.
Also
Das ist ja.
ich glaube irgendwie, dass es so ein Teufelskreis halt letztendlich ist. Also da kommen keine Sponsorengelder rein, dann können sie da wieder nicht. Also es liegt ja auch, wenn eine Nation schlechte Ergebnisse bringt, kommt halt auch kein Geld rein. Und wie soll jemand bessere Ergebnisse bringen, wenn kein Geld da ist? Also es ist wirklich so ein vollkommener Teufelskreis und ich glaube, da kommen sie einfach nicht raus. Weil auch keiner da ist, der da bereit ist, da
Ja.
mal was reinzupumpen, mal so zu sagen, hier. Holt euch jetzt mal hier ein bisschen was an Geld und los geht's.
Ja, das kann natürlich sein, ne? Dass es halt wirklich, dass es halt einfach von außen mal Geld reinfließen muss. Aber dann muss es halt mal einer machen jetzt, weil. Und dann läuft ja die Maschine auch wieder. Es ist ja letztlich, es ist ja eine Maschine, die einfach in Schwung kommen muss und dann
Genau.
funktioniert es ja auch wieder. Aber das passiert irgendwie nicht so richtig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Irgendwann, ich meine, was sollen wir machen? Wir warten halt Jahr für Jahr ab und hoffen, dass irgendwann mal was vorangeht. Sie haben jetzt zwei, drei Nachwuchsspringer, bei denen man jetzt das Gefühl hat, okay, da könnte wirklich mal was passieren jetzt, da könnte jetzt was kommen, da ist Konstanz und Substanz. Ja, mal schauen, was draus machen.
Ist sehr, sehr schade, dass es so läuft.
Ja, muss besser werden jetzt. Also, aber eines Tages ist es so. Eines Tages werden wir es wieder erleben, dass die Finnen wieder mit vorne dabei sind.
Hoffentlich erleben wir das auch noch. Dass es
Ja.
nicht 20, 30, 40 Jahre dauert. Ja, man weiß es nicht. Also ich meine, die sind jetzt schon, wie viel 20 Jahre sind sie jetzt schon in der Versenkung verschwunden? Also hallo? Ja.
So, und mit
Ja.
diesen Gedanken entlassen wir euch in die Sommerpause. Oh je, das, ja, gut, dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Nee. Doch, noch einen positiven Gedanken, den ich unbedingt noch
Ja.
loswerden möchte. Gerade
Okay.
am Ende der Saison hat man wieder gesehen, wie unglaublich toll die Ski-Jumping-Family zusammenhält, gerade im Hinblick auf David Kubacki und den Schicksalsschlag, den er mit seiner Frau hatte, der es Gott sei Dank wieder besser geht. Wie toll Ance Lanišek auf dem Podium gestanden hat und ein
Oh ja.
David Kubacki-Figur mit dabei hatte und wie sehr geweint hat und wie sehr alle mitgefiebert, mitgehofft und was auch immer haben. Es ist einfach toll, Teil dieser Ski-Jumping-Family zu sein. und immer wieder zu sehen, wie toll die zusammenhalten. Das muss ich jetzt noch einmal sagen, weil es ist einfach was Besonderes.
Und genauso lassen wir das jetzt stehen.
Ja.
Und dann wünschen wir euch erstmal eine schöne Auszeit. Genießt den Frühling, genießt die ersten Sonnenstrahlen und dann hören wir uns demnächst wieder.
Ja. Ganz bestimmt. Ja. Macht's gut, bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.